Läuft schon.
Ja, gell.
Bin ich nervös ohne Steuerpult?
Ich bin so inkompetent.
Ei, deswegen hätte ich da drüben sitzen sollen.
Alles gut.
Aber DJ Brigitte ist super.
Liebe Hörer, Doppelpunkt innen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der nicht nur großartige Geschichten erzählt, sondern noch großartigere Fragen stellt, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix.
Hallo Peter und Felix.
Hast du verraten? Ganze Dramaturgie im Eimer. Weil wir sind eigentlich die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. So aber nicht heute. Weil seit Beginn des Podcasts träumen wir beide davon, endlich einmal einen Gast da zu haben. Und heute sind wir, wie man gerade gehört hat, nicht zu zweit, sondern zu dritt.
Ui, die Überraschung ist hin.
Ja, völlig im Eimer, aber das ist egal, wir mögen es ja gerne spontan. Wir schneiden ja auch nichts, das ist der große Vorteil bei uns. Alles passiert, wie es passiert.
Okay.
Und der Grund, dass wir einen Gast da haben, ist der, dass wir mit den Tiroler Volksschauspielen kooperieren. Und da gibt es jetzt 3, 4, vielleicht 5, wenn es gelingt, Spezialfolgen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen unterstreuen werden. Mhm. Und heute ist eben der Traum in Erfüllung, endlich ein Gast, und zwar die einzigartige, großartige Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin, Autorin. Dramatische Pause. Autorin. Super. Brigitte Jaufenthaler. Voll schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo nochmal, grüß euch.
Servus, grüß dich. Unser und absoluter Lieblingsgast, muss man sagen.
Ja, ja. Super. Ist so. Ja.
Man kann es auch übertreiben.
Na, ist so.
Aber die Überraschung ist nur auspackt, kaputt ist sie nicht, man kann sie nur essen.
Ja, ah, so ist es. Na, du bist der erste Gast und damit der Beste, den wir je hatten. Super. Das können wir jetzt schon behaupten.
Also das schreibe ich mir wahrscheinlich in mein Vita.
Ich finde nicht schlecht.
Ja.
Ganz oben.
Premierengast bei
Experience Tirol. Ist gut. Ja. Würde ich schon machen. Würde ich schon machen.
Klingt super.
Das werden wir auch aufschreiben.
Ja.
In unser Vita.
Das machen wir.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass du alle 41 Folgen, die wir gemacht haben, bereits gehört hast.
Natürlich.
Trotzdem erwähne ich es jetzt nochmal für die, die es nicht getan haben. Unser Podcast ist normalerweise dreigeteilt. Eingangs wird etwas warm gesprochen, da geht es nur so ein bisschen um Alltagssachen. Dann kommt der Hauptteil, heute das Interview mit dir. Und hinten raus gibt es einen schönen Jingle zu hören. So ist es normalerweise.
Das ist der grüne Knopf.
Das ist der, genau, der Limetten. Genau der da oben, ja, genau der. Da kommt dann der längere Jingle hinten raus, genau. Und normalerweise plänkeln wir am Anfang so gemeinsam ein wenig, zu zweit. Heute laden wir dich ein und ich möchte mit einer Frage starten. Was hast du heute gefrühstückt?
Gar nichts. Ich trinke Wasser in der Früh.
Wann isst du dann? Mittags?
Abends.
Abends erst?
Ich bin ein Abendesser.
Krass. Peter, was sagst du dazu?
Ja.
Weil du seit 2 Stunden davon redest, einen Kuchen haben zu wollen am Aschermittwoch.
Das geht natürlich nicht, weil heute ist ja der Fischmittwoch und da kann ich mir keinen Kuchen gönnen. Insofern ist Abendessen für mich jetzt etwas Verwegenes. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das bis um 18 Uhr oder so durchhalte. Aber meine Figur spricht für mich. Also insofern muss ich da eher passen.
Gut, Frühstück hast du nicht so viel verraten. Dann andere Frage, die der Peter mir immer stellt. Die letzten beiden Wochen, was ist denn passiert? Gibt es was Neues?
Ich weiß nicht, da müsst ihr die Innsbrucker fragen. Irgendwie gibt es immer was Neues. Bei mir ist so, ich habe ein Stück abgespielt am Tiroler Landestheater. Ich habe dort die Zara Leander gespielt. Und das ist insofern immer so ein bisschen traurig, aber in dem Fall eigentlich nicht, weil es im Herbst weitergeht. Ganz überraschenderweise. Oh. Also,
ist es ein News, den wir verkünden können, quasi?
Ja, kann man auch als News verkünden.
Ah, sehr cool.
Zara geht weiter.
Ja, das ist super.
Peter, das war die Bonusfrage zum Schluss gewesen. Du warst das Stück, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich als großer Fan war natürlich.
Oh, super.
Nein, von der Zara Leander.
Ja.
Oder von der Brigitte Jaufenthaler.
Nein, natürlich von beiden. Also insofern, mir hat es total getaugt. Meiner Frau auch. Ich kenne Christian Wegscheider von früher. Wir haben vor 400 Jahren so einmal zusammen.
Christian Wegscheider hat das Klavier bedient in diesem Stück.
Und es war großartig. Also,
das freut
insofern,
mich.
Wundert es mich überhaupt nicht, dass es eine Verlängerung gibt. Also das begeistert mich.
Dann habe ich auch noch die Chance, das zu sehen.
Ja, aber es ist leider genau wie bei den Volksschauspielen. Schnell sein, Leute, weil sonst versammt es. Ja. Also ich glaube, die Volksschauspiele sind praktisch ausverkauft. Es gibt, glaube ich, nur Zusatzvorstellungen und vielleicht irgendwo Restkarten, aber bemüht euch darum. Schnell sein.
Aber war das schwierig, die Rolle sich so anzueignen von einer Persönlichkeit, wo man gerade in dem Fall die Musik also immer noch im Ohr hat, ja?
Du, es ist so, ich bin ja mit Zara Leander aufgewachsen, weil ich wisst's nicht, ihr wisst das wahrscheinlich nicht mehr, es hat in meiner Kindheit und Jugend sowas wie Schichtarbeiterprogramm gegeben. Es hat ja überhaupt nur zwei Programme gegeben, ORF 1 und ORF 2. Und am Vormittag, über Mittag, hat es Filme gegeben. Weil die Leute, die in einer Fabrik gearbeitet haben und da eben gerade aufgestanden sind, um zu frühstücken, brauchten ja auch Unterhaltung, weil die am Abend um 7:45 nicht vorm Fernseher sitzen konnten. Mhm. Und da hat es die ganzen alten Filme gegeben mit Katharina Valente, Peter Alexander und eben unter anderem auch Zara Leander. Und da hat man die Musik, wie du schon sagst, ins Ohr bekommen. Und über die Musik ist es auch gelaufen. Der Christian ist ja Musiker und wir kennen uns jetzt auch schon seit über 30 Jahren. Und in erster Linie haben wir uns den ganzen Sommer mal getroffen, um die Songs zu erforschen und sind ganz schnell draufgekommen, dass das eigentlich sehr gut komponierte Lieder sind und dass man der sehr gut in diesem Jazz-Sound, der dem Christian ja inne ist, singen und arrangieren kann. Und dann haben wir nur mal improvisiert. Wir waren einfach happy. Und dann habe ich den Text gelernt und dann ist die Regisseurin gekommen und dann bin ich krank geworden. Dann haben wir 3 Wochen probiert und dann bin ich wieder ein bisschen gesund gewesen und dann war Premiere.
Das ist ein guter Fahrplan.
Ja, super.
Aber mit Freude voranzugehen ist einmal eine gute Grundlage für alles.
Es ist, Freude ist überhaupt die Grundlage von allem, die Freude an dem, was man da machen darf. Mhm. Ehrlich, ich muss ehrlich sagen, was man machen darf. Weil Schauspiel, wenn man es nicht nur als Beruf, sondern als Berufung ist so ein Riesenwort, aber mir fällt jetzt kein Besseres ein. Wenn man es einfach gern tut, ist eine tolle Sache.
Aber schon, die Leute spielen das schon. Also jetzt gerade konkret da bei dem Stück, es waren ja immer Standing Ovations, oder?
Also ja, es hat mich selber überrascht. Also das muss ich ehrlich sagen, liebe Innsbrucker, Tiroler, wer auch immer da war, ihr habt es mich sehr überrascht und ihr habt mir ganz, ganz viel zusätzliche Freude bereitet durch eure Reaktionen und dadurch, dass euch das gefallen hat, was wir da gemacht haben. Aber ja, es ist die Zusammenarbeit natürlich auch mit dem Christian. Und Musik ist irre Triebfeder. Deswegen, ich freue mich jetzt wahnsinnig auf den Pixner, den ich auch schon sehr lange kenne und den ich sehr schätze als Musiker. Auf den Manuel Randi, mit dem ich auch schon gearbeitet habe, in Südtirol drinnen schon ein Stück gemacht habe. Am Theater, es wird ein Höllenfeuer, eine Höllenfeuernacht wird es.
Kurzer Einschub, weil du das Wort Berufung zurückgenommen hast. Wir sind ein Podcast mit großem Pathos, also solche Wörter sind bei uns absolut okay.
Ah, wunderbar.
Du darfst alles rausschmeißen, was dir irgendwo brennt innerlich. Das ist ja eine super Überleitung. Jetzt sind wir schon ein bisschen bei dir, bei dem, was du tust. Die Menschen kennen dich, die wissen, was du tust. Aber ich habe gerade ein Interview gelesen. Da hast du so sinngemäß gesagt, ja, die Karriere, die ist eher so passiert, die war nicht so geplant. Wie hat man Karriere, ohne die Karriere haben zu wollen? Geht denn das?
Indem man keinen Ehrgeiz entwickelt. Ich bin ein fleißiger Mensch, würde ich jetzt sagen. Manchmal willentlich, manchmal unwillentlich, weil ich einfach fleißig sein muss. Aber ich bin kein ehrgeiziger Mensch. Ich habe immer das gemacht, von dem ich überzeugt war und was mir Freude bereitet hat. Und wenn mir etwas begeistert, dann haue ich mich ein. Aber wenn ich etwas nicht mag, dann lasse ich es auch sein. Mhm. Und natürlich muss man oft Sachen machen, die man nicht mag, auch in dem Beruf, weil es manchmal nötig ist. Mhm. Ja, man muss was dazulernen oder man muss mehr geben, als man hat, damit man später was erreicht. Aber im Grunde genommen habe ich mir die Sachen immer genau angeschaut. Ich habe viele Dinge gemacht, sehr, sehr viele Dinge gemacht. Manche waren daneben, manchmal habe ich auch selber daneben gegriffen. Und dann habe ich aufgrund dieser ganzen Erfahrungen bewertet, was mache ich wirklich gern, was kann ich wirklich gut, wo kann ich noch was dazulernen. Und da habe ich dann weitergearbeitet.
Wie ist das Schreiben passiert? Ich habe es eingangs erwähnt, Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin. Schreiben ist jetzt ein bisschen so off the track. Naja, wie kam das dazu?
Ein Schauspieler ist ja sehr viel mit Sprache befasst. Ja. Und dann musst du ja oft auch an Texten arbeiten. Im günstigsten Fall hat man einen Dramaturg, in der freien Szene hat man das oft nicht. Aber das Schreiben, was ich jetzt in Buchform vorliegen habe, ist mir immer durch andere Menschen passiert. Also meine Krimis habe ich geschrieben, weil Freunde von mir gesagt haben, die Geschichten, die du da erzählst, die sind so spannend, schreib das einmal auf. Und ich habe es eigentlich nur für einen Freundeskreis aufgeschrieben, habe es im Freundeskreis vorgelesen und irgendwann hat der Verlag das genommen. Das war eher lustig und ist auch sehr autobiografisch. Und die anderen Geschichten, das sind einfach Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder Menschen, die mich darum gebeten haben, für sie was auszuformulieren, weil ich doch viel mit Sprache arbeite. Aber ja, es macht Spaß. Nur, und das ist der große Nachteil am Schreiben, man braucht extrem viel Zeit.
Disziplin.
Ja, die Disziplin würde mir nicht fehlen, aber die Zeit. Mhm. Da gibt es wichtigere Dinge und Dinge, die ich besser kann. Also es gibt Menschen, die können einfach so gut schreiben, dass es gut ist, dass sie sich die Zeit nehmen. Ich nehme die Zeit dann für was anderes.
Der Felix hat ja davor gesagt, du bist so breit aufgestellt. Also von TV, Theater, Schreiben, alles in allem. Wo siehst du die jetzt am meisten?
Na, ich sehe mich oder habe mich immer auf der Bühne gesehen. Mhm. Also das direkte, ja, wie soll ich sagen, der direkte Kontakt einfach zu dem Gefühl, was da entsteht, wenn das Publikum unten mitgeht. Und wenn du Menschen begeistern kannst und dass einmal was passieren kann, das ist ja aufregend, auch für einen selber. Und die Musik, also ohne Musik ging es bei mir nicht da. Also die Bühne und die Live-Musik, wobei es auch toll ist, eine CD aufzunehmen oder in dem Fall jetzt Vinyl wieder. Aber das Live-Erlebnis, dass man in dem Augenblick fokussiert sein muss auf etwas Bestimmtes, das macht es spannend und schön.
Jetzt bist du ja, so höre ich es raus, ein Mensch, der sehr intuitiv an die Sache rangeht, Dingen folgt, die ihm gut tun, die er gut kann, die ihm taugen. Jetzt unterstelle ich dir, ein gespieriger Mensch zu sein, der viel mitbekommt. Wie hat denn sich die Branche über die Jahre verändert? Ist die gleich geblieben? Ja. Sind andere Sachen aufgepoppt? Ist es komplett auf den Kopf gestellt worden?
Natürlich hat die ganze Social-Media-Kultur die Branche extrem verändert, weil jeder kann halt mit seinem Handy ein Video drehen oder ein Foto machen. Ja, genau. das online stellen und zum Star mutieren. Oder auch ein Star sein, weil es hat ja viele tolle Entdeckungen gegeben, die übers Internet nach oben gekommen sind. Das heißt, eigentlich, wenn man heute auf der Bühne was erreichen will, oder sage jetzt mal, wenn man ehrgeizig wäre, unter Anführungszeichen, ich bin jetzt schon so erfahren, glaube ich, oder ich bin einfach schon so lange auf der Bühne, dass ich das nicht mehr spekulieren muss, sondern dass ich meiner Intuition nachgeben darf. Aber wenn man als junger Mensch noch was erreichen will, dann muss man sich eigentlich fast breit aufstellen. Weil es einfach so viel gibt, was man sich anschauen kann, und du wirst immer nach dem bewertet. Mhm. Du wirst nicht mehr nach dem bewertet, was unmittelbar passiert, sondern du wirst nach dem bewertet, was du unmittelbar vorher gesehen hast, irgendwo anders. Und dann sagt man, der hat das viel besser gemacht oder der schaut viel besser aus oder der hat was viel Besseres an. Und wenn einem das gelingt, dass man so authentisch sein kann, weil ich glaube, dass Authentizität jetzt wieder das Geheimnis ist von Menschen. Und das ist natürlich für jüngere Menschen viel schwieriger, weil sie noch nicht so viel Lebenserfahrung haben. Deshalb glaube ich, dass ich jetzt gerade, erstens mal, Glück gehört immer dazu, aber dass ich momentan deshalb den Vorteil habe, dass ich schon ein Leben hinter mir habe und das alles als Erfahrungswert einbringen kann. Sowohl das Können als auch die Lebenserfahrung, sowohl die gute als auch die schlechtere. Und das ist beim Stück wie bei der Zara Leander, was ja, wo ein Mensch dargestellt wird in einer relativ verzweifelten Situation, der auch schon was hinter sich hat, ist es ein Vorteil.
War das ein Prozess hin vom Suchen zu diesem, ich darf so sein, wie ich bin? Oder gab es einmal so einen Turning Point, ab da warst du schon gesagt, jetzt bin ich, jetzt traue ich es mich, ich habe die Lebenserfahrung, jetzt bin ich authentisch?
Ein Turning Point war es bei mir nicht, ich bin immer schon eine Widerborstige gewesen.
gute Voraussetzung.
Kind, ja, sehr gute Voraussetzung, manchmal schwierig, aber ja, als Kind mit einem extremen Gerechtigkeitsfimmel ausgestattet, der es sogar geschafft hat, dass ich an meinem ersten Schultag aufgestanden bin und wieder nach Hause gegangen bin, weil mir die Lehrerin nicht gepasst hat. ja, diese Widerborstigkeit hat mir viel Kummer eingebracht, aber sie hat mich auch wachsen lassen als Persönlichkeit. Und insofern, ich bin einfach so geworden, wie ich bin. Wahrscheinlich immer noch ein bisschen widerborstig, aber schon ein bisschen diplomatischer.
Bisschen gemäßigter widerborstig?
Nein, gemäßigt nicht, aber diplomatischer. Ich lasse nicht mehr alles sofort raus.
Gab es Kollegen, Kolleginnen im Umfeld, die da auch geprägt haben?
Ja, auf alle Fälle.
Wer wäre es so? Würde mich interessieren.
Also das sind jetzt keine großen Namen.
Ist egal.
Einer, der mich zum Beispiel beim Fernsehen sehr geprägt hat, war der Werner Masten. Das war ein Regisseur Südtirol, mit dem ich ein Bayer auf Rügen gedreht habe. Und der war eigentlich nicht sehr beliebt, aber er hat mich weitergebracht in dem, was ich da gemacht habe. Er hat mir genau alles erklärt, hat mir die Technik erklärt, du musst da stehen, da ist das Licht, da ist die Kamera, die hat jetzt die und die Linse drinnen. Und den hat das Künstlerische gar nicht mehr interessiert, weil er gesehen hat, die macht das schon, aber das Technische hat sie noch nicht drauf. Und ja, der war für mich irrsinnig wichtig. Dann, das war schon in einem Zeitungsinterview, aber ich sage es gerne nochmal, der Rudi Carrell hat mich sehr geprägt, weil er ein Profi war in jeder Art von Show. Sein Vater ist ja schon aufgetreten als Stand-up-Comedian und der Rudi Carrell selber war ein irrsinniger Professionalist. Also er hat das, was er gemacht hat, irrsinnig gut gekonnt und hat von anderen immer 110% verlangt. Ein sehr unbequemer Mensch eigentlich, aber Goodwill, also der mochte mich auch, weil ich mich eingekaut habe. Und ich habe ja da nur eingeschnuppert. Ich habe ja dann gemerkt, das ist jetzt nicht meins, aber ich habe das professionell gelernt, was ich da gemacht habe. Und dann waren es natürlich auch zum Beispiel die Gretel Fröhlich, meine Sprech- und Schauspiellehrerin, die mich da gefördert hat, wo ich es gebraucht habe. Die hat nicht mit mir ein 0815-Programm gemacht, sondern die hat gesagt, na schau, da hast du noch deine Schwächen und das musst du noch besser machen. Und dann die ersten Kollegen, die ich auf der Bühne gehabt habe, waren Operettensänger, weil ich bin eingesprungen, als ich noch Schülerin war, als Operettensängerin. Die Stimme war so winzig. Eigentlich war das alles viel zu groß für mich, aber diese Kollegen waren großartig. Die haben mich so aufgenommen und so mitgenommen. Mhm. Und waren so liebevoll zu mir, haben mich wie so ein kleines Vogel im Nest behütet. So habe ich wachsen können. Also ich habe immer Menschen um mich herum gehabt, die mich wachsen haben lassen. Und ich zum Beispiel, ich sage das inzwischen ganz ungern, weil ich immer mit einem schälen Blick bedacht werde, aber vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt, aber ich habe nie irgendwelche Intrigen um mich empfunden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es läuft. Und die Menschen reden miteinander, auch wenn sie manchmal ein bisschen rüde sind. Das ist so. Der Ton ist manchmal rüde, weil man einfach auch mit Leidenschaft an die Sache herangeht. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mich irgendjemand mobbt oder so. Das mag auch ein Riesenglück sein. Also bitte alle, die gemobbt werden, jetzt nicht glauben, dass ich denke, es gibt kein Mobbing. Nur mir ist es Gott sei Dank nie begegnet. Und ich habe es natürlich schon gesehen, dass andere gemobbt werden. Dann habe ich auch sofort meine Posten ausgefahren.
Gerechtigkeitssinn.
Aber mir selber ist es wirklich nicht passiert.
Aber ich glaube, das hat ein bisschen mit der Persönlichkeit zu tun, was du aussendest. Wenn du positiv bist und so weiter.
Möglich. Aber ich glaube, dass man in dem Beruf oder überhaupt im Leben auch Glück braucht. Natürlich kann man Glück selber ein bisschen beeinflussen, aber man kann es wirklich nur ein bisschen beeinflussen. Es wäre ungerecht zu sagen, du kannst dein ganzes Leben lang jetzt was tun, damit du immer glücklich bist. Nein, was mir ein großer Vorteil ist, dass meine Eltern mich dazu erzogen haben, nie aufzugeben. Also vor allem meine Mutter, die ist die Großmeisterin im Weitermachen.
Dranbleiben.
Ja, weil die kommen natürlich auch aus der Nachkriegsgeneration, die haben sich ein Geschäft aufgebaut, die wissen, wie das ist. Und das war bei mir so. Wenn ich jetzt einen Tiefschlag gehabt habe, dann habe ich mich am Abend hingelegt, bin zum Teil die halbe Nacht wach gelegen, aber am nächsten Tag in der Früh war das erledigt. Und das war das Leitthema von meinem Papa. In der Früh aufwachen, ein neuer Tag fängt an. Und nie mit einem Streit oder mit einem ungelösten Problem einschlafen, sondern das Problem lösen, am nächsten Tag neu anfangen. Und das war mir ein großer Vorteil im Leben.
Also die Karriere, ohne dass du eine Karriere willst, ist passiert durch ein Umfeld, das dir auch wohlwollend war, aber auch ehrliches Feedback gegeben hat,
so
da gibt es ein Defizit, mach da was, schau da hin und zeig gleich schon an Fleiß, was tun zu wollen, aufstehen, was machen, dranbleiben.
Und
die Mischung irgendwo.
Eine ganz große Sache, Neugier. Neugierig sein auf alles.
Was
ich habe nie was ausgeschlossen in meinem Leben. Natürlich fällt mir da manchmal ein. Das braucht vielleicht auch ein bisschen an Mut, aber der ist mir jetzt auch gar nicht so bewusst. War halt so. Und das große Glück, dass ich im richtigen Zeitpunkt dann auch immer wieder das Richtige für mich gemacht habe. Es mag ein Gespür sein, ein bisschen für einen selber, kriegt man auch wahrscheinlich in die Wiege gelegt, aber das ist ja auch schon ein Glück. Also Glück gehört dazu.
Glück, Freude, dranbleiben und ein gutes Umfeld.
Ja. Ja, und das ja, insgesamt ist schon wieder ein Glück, wenn man das so kann.
Wenn man das kann und weiß, dass das die Mischung ist. Ja, das ist richtig. Natürlich nicht verkehrt.
Das ist fast schon ein Rezept. Ich finde das gewaltig, echt.
Ja, aber es ist ein trügerisches Rezept, weil das kann nicht jeder. Mhm. Ja? Also jemand, der jetzt vielleicht nicht so veranlagt ist wie ich, der muss ein anderes Rezept finden. Du kannst kein Grundrezept fürs Leben oder für deine Berufung, deinen Beruf ausgeben, weil ein Mensch, der eben jetzt nicht so ist wie ich, wird sein eigenes Rezept finden.
Dann wären wir ja alle gleich und das wäre auch extrem schade.
Furchtbar. In dem Beruf sowieso schrecklich.
Apropos nicht gleich. Die Tiroler Volksschauspieler sind auch niemandem gleich, sondern sehr einzigartig. Das ist eine super Überleitung, oder, finde ich.
Weltklasse.
Du bist da heuer mit dabei. Also der Sommer ist bei dir fix gebucht. Du bist in Delft auf der Bühne. Hast du die letzten Jahre mitbekommen, was sich rund um die Volksspiele getan hat? Hast du es verfolgt oder war das jetzt eher nicht so?
Also
das Thema?
Du wirst mitgekriegt haben, ich bin nicht der große Verfolger, aber ich habe es mitgekriegt. Man hat natürlich auch Freunde und Kollegen, die ja da dabei sind. Und natürlich bin ich mit dem Felix Mitterer seit meiner ersten Filmrolle verwoben. Natürlich habe ich es mitgekriegt, was da abgeht und sieg mit Freude, dass es sich jetzt in eine sehr moderne Spielstätte verwandelt hat. Und das war auch, glaube ich, gut so. Mhm. Trotz aller Querelen, die es da rundherum gegeben hat. Es ist gut, dass die Volksschauspiele jetzt in das neue Jahrtausend gehen. Und ich freue mich, dass ich jetzt dabei bin. Ich bin das erste Mal dabei. Ich war noch nie bei den Volksschauspielen. Einmal bin ich für eine Kollegin eingesprungen, für, glaube ich, 2 oder 3 Vorstellungen.
Aber das gilt nicht so richtig. Jetzt ist es zum ersten Mal.
Also ich bin dort auf der Bühne gestanden, aber ich war nicht so involviert. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich wirklich auch dabei sein kann.
Aber das heißt, der Blick von außen, du nimmst die Volksschauspiele als modernes Theater wahr, als Theater mit Anspruch, Qualität und auch nah am Menschen kommt es mir vor. Das ist irgendwie so ein bisschen ein Stilmittel, raus auf den Platz und spielen. Gerade diese LKW-Geschichte da vor 2 Jahren, das war so gefühlt, jetzt sind wir da, jetzt spielen wir für die Menschen.
Naja, das ist, glaube ich, immer schon die Intention gewesen, weil Volksschauspiele sind natürlich nahe am Menschen, weil ja auch viel Dialekttheater vorkommt und so weiter. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, dass es jetzt einfach ein bisschen in die Zukunft geht. Also es hat jetzt, es ist modern jetzt. Modern ist ein furchtbares Wort, es ist eigentlich ein schreckliches Wort, aber es ist am Zeitgeist jetzt dran.
Wie siehst du das kulturpolitisch? Ist das Ergänzung zum Landestheater oder ist es ein Gegenpart? Oder wie verhaltet sich das?
Nein, ich finde immer so, kulturpolitisch wird es wahrscheinlich ganz was anderes sein. Rein kulturell ist es wichtig, dass eine Kulturlandschaft möglichst bunt ist. Es muss vieles geben, es muss viele verschiedene Menschen geben mit vielen verschiedenen Meinungen. Nur dann kann Kultur wirklich alle ansprechen. Also es braucht das kleine Theater, es braucht das, sage ich mal, Theater für Menschen, die eher gerne ausgehen am Abend und ein Glas Sekt trinken. Das braucht es auch, weil die darf man ja auch nicht verlieren. Und es braucht eben diese Spielstätten, die neue Wege gehen und die Menschen direkt und immer wieder aufs Neue ansprechen und vielleicht auch auffühlen.
Ganz praktisch, wie hat denn die Anfrage an dich funktioniert? Wie läuft denn sowas? Jetzt bin ich heute die Volksschauspieler, ich hätte gerne die Brigitte Jaufenthaler auf der Bühne. Wie läuft denn das ab?
Nein, es läuft anders. Der Regisseur, der Thomas Gassner, ist ein sehr, sehr langer Wegbegleiter, mit dem ich auch schon gearbeitet habe. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, Brigitte, ich mache heuer die Feuernacht, magst du dabei sein?
Das ist unfassbar unspektakulär.
Ja.
Hier wird schon gehofft, dass da irgendwie hinten um und dann gibt's
du
da,
willst es ja pathetisch.
Ja, weil dramatisch hätte ich das jetzt gern gehabt. Und hat man um dich gerungen, du wolltest zuerst nicht, dann hat man überzeugt mit dem Inhalt so eine Geschichte.
Also wenn es dich beruhigt, ich habe mit mir gerungen, weil der Sommer ist mir meistens heilig. Und ich habe mich letztes Jahr schon breittreten lassen von Brixen, wo ich sehr, sehr viele Freunde habe, weil ich ja sehr lange in Südtirol war und habe mir da schon irgendwie den ganzen Sommer genommen. Und aber es war einfach, ich habe dann gehört, da ist der Thomas Gassner als Regisseur, es sind tolle Kollegen dabei, es ist der Herbert Bixner dabei und dann habe ich mir einfach einen Stoß gegeben und gesagt, du willst das, auch wenn es anstrengend wird.
Wo wärst du im Sommer, wenn du nicht auf der Bühne wärst?
Im Freien.
Aber da bei uns, daheim irgendwo?
Ja, ich bin schon daheim. Ich habe ja da meine Familie, meine Eltern werden heuer 91 Jahre alt, alle beide. Ich habe eine wunderbare Schwester, ich habe einen wunderbaren Neffen. Man ist dann einfach beisammen und man gibt einmal eine Ruhe. Ich habe auch einen wunderbaren Partner, mit dem ich herrliche Gespräche führe, wenn man in der Sonne sitzt. Und das kommt halt alles ein bisschen zu kurz. Das Leben kommt zu kurz. Also die Work-Life-Balance ist wieder sehr angespannt.
Das heißt, es darf jetzt wieder ein bisschen in Richtung Familie, Privatleben, Zeit für dich dann auch kippen?
Ja, ich mag das halt auch gern.
Das ist verständlich.
Ich habe zum Beispiel eine Schuhfix mit meiner Schwester. Wir gehen jeden Sonntag miteinander spazieren und danach ins Kaffeehaus, weil man da dann die Woche besprechen kann. Mhm. Und dazu muss ich sagen, meine Schwester hat zwar künstlerische Ambitionen gehabt, sie spielt wunderbar Klavier und sie ist auch so mit mir schon auf der Bühne gestanden, hat sich dann aber für eine Karriere an der Klinik zuerst als Krankenschwester und jetzt als Ultraschall-Spezialistin entschieden. Und es ist einfach toll, sie gibt mir Boden. Und wenn ich mal so ein bisschen anfange zu fliegen, dann treffe ich mich mit meiner Schwester und dann
ist der Flug gleich beendet.
Wunderbar.
Ist gut. Volksschauspieler, das heutige Stück, die Feuernacht, du hast angesprochen, ist ja ein politisch heikles Thema. Wie gehst du generell an so Rollen ran? Wird ja ab und zu mal Rollen geben, die ein bisschen heikler vielleicht sein. Arbeitest du dich da inhaltlich über die Geschichte ein? Lass du die rein? Wie läuft denn das so? Wie machst du das handwerklich?
Naja, das ist das Tolle an dem Beruf, die Recherche. Mhm. Weil man lernt ganz, ganz viele neue Sachen und man sieht vieles, was überraschend ist. Jetzt mit der Feuernacht verbindet mir noch was ganz Spezielles. Es ist ja mein Geburtsjahr, in dem diese Feuernacht stattgefunden hat. Und ich war ja über 30 Jahre in Südtirol. Und ich habe natürlich viele Menschen kennengelernt, die noch Verwandtschaft hatten, die unmittelbar mit dem Thema natürlich befasst waren, die immer noch nach so vielen Jahren Bitterkeit empfunden haben. Und ich habe natürlich auch Menschen kennengelernt, die optiert worden sind. Ich sage das absichtlich so, weil keiner ist wirklich freiwillig gegangen. Weil es war, wenn sie dann freiwillig gegangen sind, ist schon irgendein Brainwashing natürlich vorausgegangen oder der Druck von der Masse. Und insofern ist es ein Thema, was mich natürlich immer wieder befasst hat. Ja, also diese Bumser, unter Anführungszeichen, waren ja Menschen, die auch in ihrer Widerborstigkeit aber natürlich viel weiter gegangen sind als sie und bereit waren, vieles aufzugeben. Ihre Familien, ihr Leben zum Teil, weil da haben ja auch Folterungen stattgefunden von Seiten der italienischen Regierung. Es sind Menschen verschwunden, es haben sich Menschen jahrzehntelang verstecken müssen. Sie haben auch wieder aus ihrem Land raus müssen und die Bewegung hat sich ja dann auch so organisiert, dass da Südtiroler aus Deutschland, aus Österreich ja mitgewirkt haben. Also das war ja schon eine allumfassende Sache. Und ich habe ja den Maniago noch erlebt, der gekämpft hat wie ein Stier um diese Unabhängigkeit und dem ja auch noch viel Misstrauen von Seiten dieser Menschen entgegengekommen ist, obwohl er es wollte. Aber er hat halt politisch agieren müssen. Mhm. Und da sieht man, wie schwierig solche Dinge sein, weil nur mit Gewalt erreichst du zwar Aufmerksamkeit, aber du erreichst dann nicht wirklich das Ziel. Und das, glaube ich, war die bitterste Erkenntnis. Man hat so viel investiert, und trotzdem ist es dann nur durch einen Prozess des Miteinanderredens, des sich, sage ich jetzt einmal, Entgegenkommens.
Zuhören einander.
Naja, okay. Zugehört hat eben niemand. Und ich glaube, deswegen war das wichtig, weil dadurch, durch diese Feuernacht, hat man dann angefangen zuzuhören.
So ist es.
Ja, aber es war dann letztlich schon auch ein politischer Prozess, der das ermöglicht hat. Und das ist ja erst, glaube ich, 93. Ist dann erst dieses Papier wirklich schlagend geworden und unterschrieben worden. Und es gibt ja in Südtirol immer noch Bewegungen, die weg wollen von Italien. Es ist ja nicht so, dass das Thema ruhig gestellt ist. Ja. Es brennt immer noch. Die Feuernacht brennt, würde ich schon sagen.
Bis heute spürbar?
Das hat schon, ja. Ja.
Deine Recherche ist keine Internetrecherche, sondern auch vor Ort mit Menschen reden.
Nein, das ist jetzt überhaupt keine Recherche, sondern das ist meine Erfahrung. Es gibt ja diese Bewegung Ein Tirol. Mhm. Und die wollen einfach weg von Italien. Die wollen keine Italiener sein. Die wollen Österreicher sein. Die wollen Tiroler. Eigentlich wollen sie Tiroler sein. Sie wollen nicht einmal Österreicher sein. Sie wollen nicht die Spaltung zwischen Nord- und Südtirol. Was mir immer ein bisschen wehtut, ist, dass in diesem ganzen Gerangel Osttirol total vergessen wird. Mhm. Weil das ist auch noch ein Teil von uns. Und die Insel. Osttiroler seien auch eine Insel, die eigentlich, ich meine, sie sind bei Österreich. Das ist, sage ich jetzt einmal, für Sie wahrscheinlich ein großer Vorteil. Aber im Grunde genommen sind Sie genauso abgekapselt. Und die Tiroler, also wir Nordtiroler, sehen uns immer so als Tirol. Aber Tirol ist eben mehr. Ja? Also von Menschsein her ist Tirol sicherlich mehr als nur Nordtirol.
Ist ja ein Plädoyer für Osttirol.
Kann ich unterschreiben, definitiv. Kommt meine Familie her, deswegen kann ich es unterschreiben, ja, definitiv. Immer Freund, vergessen.
Mein Freund kommt aus Osttirol und das ist mir wirklich schmerzlich bewusst worden, dass das.
Da wird man zuerst immer belächelt heraus und dann, wenn man genauer hinschaut, ist es wirklich oft so. Selbst bei Illustrationen wird Osttirol oft vergessen oder zu Kärnten dazu gezählt. Ja. Ich glaube, der Hofer war es, der wollte nicht ins Ausland liefern, sprich Osttirol. Naja, andere Geschichte. Hast du Fragen zur Feuernacht? Das waren ja deine beiden Folgen, Silvius Maniago und die Feuernacht. Hast du
das noch? Ist richtig, wir haben uns da schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, also in zwei Folgen. Und es ist tatsächlich sehr intensiv und es ist, obwohl es jetzt schon einige Zeit, einige Jahrzehnte her ist, prägt es immer noch, zumindest einmal bis zu meiner Generation. Also ich fühle mich ja dir näher als wie dir.
Danke.
Altersmäßig zumindest. Und insofern ist es schon total spannend, dass die Volksschauspiele das heuer aufgreifen, weil ich denke, es ist Zeit, das auch auf diese Art und Weise nur einmal zu aktivieren. Ich finde es gut, was in der Zwischenzeit passiert ist, die offenen Grenzen und so weiter. Ich finde, dass diese Harmonisierung, die über einfach Jahrzehnte stattgefunden hat, wir sind ja selber auch italophil und so weiter, das finde ich gut. Aber es gibt eben noch ein paar Dinge, die gehören einfach der heutigen Generation, finde ich, noch einmal auf den Tisch gelegt, damit man sieht, welche Leistungen erbracht werden haben müssen, damit wir den heutigen Lebensstandard so haben, wie wir ihn eigentlich haben.
Ja, es ist aber, die Feuernacht ist ein Aspekt.
Genau, ist nur kleiner.
Aber ja, man muss dazu sagen, egal wo man hinschaut, also bei der Frauenbewegung war es ja auch so, es hat den Knall gebraucht, es hat eine Alice Schwarzer gebraucht, damit einmal jemand zuhört. Und so hat es eben diese Feuernacht, hat es diese Bumser gebraucht, dass einmal jemand aufmerksam wird. Und das ist es, was im Mann mit meiner Widerborstigkeit, es braucht manchmal einfach einen Aufschrei, damit dir jemand zuhört. Es ist für uns selber oft unangenehmer als für die anderen, weil es ja auch eine Schmach ist, weil wer schreit, hat Unrecht. Es ist so. Im Nachhinein weiß man das. Aber oft muss das außer. Es muss der Schrei außer. Und obwohl ein Schrei an sich ja auch schon eine Gewalttat ist, vor allem wenn man jetzt Kindern gegenüber oder hilflosen Personen gegenüber zum Schreier wird, aber manchmal ist es unvermeidbar. Und es tut einem selber ja mehr weh, wie gesagt, als den anderen meistens.
Haben wir lange darüber diskutiert. Ja. Wie weit ist es gerechtfertigt? Ab wann nimmer? Wie oft ist es notwendig oder nicht? Haben wir lange darüber diskutiert.
Wie hoch muss der Druck sein, dass ich nachher zu solchen Mitteln greife und so weiter? Es ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß, sondern es ist irgendwas dazwischen.
Und alles Menschliche ist immer
absolut
irgendwo im Graubereich.
So ist genau. Es. Ist so. Der Mensch an sich ist ja, nichts Menschliches ist mir fremd, ist ein großes Wort und da gehört eben auch die Verzweiflung vor allen Dingen dazu. Verzweiflung ist eine große Triebfeder. Man sieht es ja jetzt wieder. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, man braucht sich ja nur umschauen. Europa ist mitten im Krieg. Mhm. Ja? Und es ist kein Ende in Sicht. Und wie reagieren wir als Menschen, die jetzt im absoluten Frieden, im Wohlstand leben, wie reagieren wir auf den Krieg? Das ist ja auch schon manchmal sehr schmachvoll, weil wir spenden Geld. Aber inwieweit befassen wir uns mit der Verzweiflung? Ich meine, ich habe jetzt jedes Mal, wenn diese Bilder kommen, sind in der Zeit im Bild von der Ukraine, wo es so eiskalt war und die Infrastruktur zerstört war. Es hat keine Heizung gegeben, es hat keinen Strom gegeben. Die Leute sind in irgendwelchen U-Bahn-Schächten. Ich bin natürlich auch unfähig gewesen, irgendwas zu tun, weil es hätte nicht viel gebracht, wenn ich mich jetzt in ein Auto setze und dann mit einer Thermoskanne Kaffee um mich fahre. Aber inwieweit bin ich fähig, mich da wirklich einzubringen? Ich, ich denke da jeden Tag drüber nach und meine Unfähigkeit macht mich manchmal.
Diese Ohnmacht.
Also. Ja, die Ohnmacht, aber auch die Unfähigkeit jetzt, ich meine, ich könnte ja auch sagen, okay, ich nehme jetzt einen Ukrainer, der da daherkommt, bei mir auf. Also es gibt ja Möglichkeiten, ja. Ich hab zum Beispiel, wie diese erste große Flüchtlingswelle gewesen ist, haben wir einen kleinen Verein gegründet, wo wir die Flüchtlinge dann halt willkommen geheißen haben und ihnen Weihnachtsgeschenke gebracht haben oder zum Beispiel mit dem M-Preis zusammen Obst gebracht haben und so. Aber das ist ja Tropfen auf dem heißen Stein.
Aber es ist eine Geste.
Es ist eine Geste, aber es ist manchmal zum Verzweifeln, dass man politisch so wenig tun kann, obwohl wir in einer Demokratie leben. Wir haben die Politiker alle gewählt, die jetzt da miteinander rätseln, streiten, nicht weiterkommen. Jetzt erst wieder habe ich eine Diskussion im Fernsehen gehört, wo es geheißen hat, das ist seit 30 Jahren wird darüber diskutiert, wie Europa sich unabhängig machen kann und keiner kommt irgendwie auf die Fiers. Also wir haben uns eigentlich, wir, natürlich ich auch, weil indirekt habe ich ja nichts dagegen gemacht, wir haben uns immer nur auf Amerika und auf die Wirtschaft, die aufstrebend war, verlassen. Jetzt kriegen wir irgendwie die Rechnung und jetzt sind wir alle böse, dass es uns nicht mehr so gut geht, dass man sogar zum Hofer reingeht und den Käse nicht kriegt, den man gerade will, weil der aus ist, dass Medikamente nicht nachgeliefert werden können. Wir sind böse. Es ist falsch. Es ist die Rechnung für das Leben, das wir bis jetzt geführt haben. Und ich bin ja wirklich ein Kind des Wirtschaftswunders. Ich bin aufgewachsen mit allem. Ja? Also meine Eltern waren jetzt nicht so, dass sie mir alles überall reingeschoben haben. Ich habe schon sehr bewusst leben müssen, weil meine Mama gesagt hat, eine Schokolade gibt es nur zum Geburtstag, eine Torte gibt es auch nur zum Geburtstag. Aber trotzdem, es war alles da. Mhm. Ja, meine Schwester ist 10 Jahre jünger. Bei der ist es dann schon so gewesen, die hat sich vielleicht am Anfang, jetzt ist sie natürlich auch schon älter, nicht überlegt, wo sie ein T-Shirt kauft und was, wo das herkommt. Aber wir haben so gelebt, wir leben immer noch so.
Ja.
Ja. Aber wir sind jetzt böse, dass uns eine Rechnung präsentiert wird. Und wir sind böse auf unsere Politiker und wir sind böse auf alle anderen, die jetzt Krieg führen. Wir sind böse auf den Putin, wir sind böse auf den Trump. Okay, das ist auch in Ordnung, also da bin ich jetzt nicht dagegen. Weil das sind Autokraten, das sind Menschen, die überhaupt keine Rücksichten nehmen. Aber wir sollten auch überlegen, dass wir diesen Preis immer schon in Kauf genommen haben, durch das Leben, das wir geführt haben.
Das ist sicher vielen Menschen nicht ganz bewusst. Aber ich glaube generell, wenn wir von der politischen Ebene weggehen zur menschlichen Ebene, du sagst, wir leben in einer Zeit, wo Verzweiflung und so vielleicht auch plötzlich spürbar wird. Ich glaube, Themen wie Angst, Schmerz, Tod haben wir alle weggeschoben lang. Ich glaube, damit wieder beschäftigen. Und was macht das? Wie geht ihr damit um? Ich glaube, das ist höchste Zeit, auf der ganz persönlichen Ebene sich den Themen wieder zu stellen. Ist das was das Theater auch mal helfen kann, weil da ja viele Emotionen sichtbar werden, die ich vielleicht verdränge? Ist es auch Funktion vom Theater, mir diese Themen wieder ein bisschen näher zu bringen?
Ich denke, das Theater kann etwas. Es kann Diskussionen anstoßen. Ein gutes Theater ist, wenn die Leute danach zusammenstehen, noch bei einem Glasl, und sich über das unterhalten, was sie da jetzt gerade gesehen haben. Und das ist dann, was das Theater politisch macht. Es kann Menschen dazu bewegen, über Dinge nachzudenken, die ihnen sonst vielleicht nicht bewusst gewesen wären. Und da ist es eben wichtig, dass Theater authentisch ist. Ja, dass das Theater eine Authentizität hat, dass das bei den Menschen auch ankommt. Also über das Theater, das jetzt rein formal war, sind wir hinweg. Ja, wir sind über die Publikumsbeschimpfungen zum Formalismus gekommen. Wir sind dann alle wieder nur am Bühnenrand gestanden und haben in die Leute eingeredet. Jetzt müssen wir als Schauspieler auch wieder authentisch sein und wir müssen Stellung beziehen, wenn wir Theater spielen. Privat ist unsere Sache, aber wenn wir Theater spielen, glaube ich, sind wir jetzt gefragt, mutig zu sein.
Macht es die Feuernacht dann zu einer sehr guten Stückwahl im Jahr 2026?
Natürlich, weil sie da greift ein Thema auf, das wir momentan, glaube ich, überall haben. Menschen wehren sich gegen eine Autokratie, gegen eine Vereinnahmung. Sie wollen wieder selbstbestimmt sein. Die Europäer kennen das noch nicht so gut. Also die meisten, weil es ihnen viel zu gut geht. Ich nehme mich da nicht aus.
Schlaf der Gerechten, ja.
Ich weiß zufrieden. Nicht, wie das wäre, wenn ich auf alles verzichten müsste. Ich übe mich in Selbstverzicht. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ein bescheidener Mensch, was Essen anbelangt, was Einkaufen anbelangt. Ich habe nur ein sehr kleines Auto. Ich habe keine riesigen Kleiderschränke. Ich versuche, also ich bin seit Jahren schon ein Anhänger von Secondhand und ich versuche das wirklich alles zu machen und das mache ich von Herzen. Aber ich weiß, dass es im Grunde noch viel zu wenig ist. Also ich bin wahrscheinlich wieder borstig, aber ich bin nicht wirklich ein Revoluzer. Das bin ich nicht.
Wie siehst du das? Sind wir an einer Zeitenwende?
Das ist ein riesengroßes Wort. Es würde jetzt da in die Sendung passen. Es ist ein riesengroßes, pathetisches Wort. Das wird sich zeigen. Es wäre gut, wenn sich die Zeitenwende hin zur Besonnenheit und wieder zum Miteinander, wenn sie sich vollziehen würde und nicht dieses Ich bin der Wichtigste, ich bin der Nabel der Welt. Schau, ich bin in einem Dorf groß geworden und ich lebe jetzt auch in einem Dorf und es ist diese Nachbarschaftshilfe, die man da hat, die ist großartig. Natürlich gibt es in einem Dorf auch dieses Getratsche und es gibt auch Mobbing, ja, weil sich die Leute so neu sind, aber es gibt auch dieses Miteinander, wirklich. Großes Kompliment an meine Nachbarn, die reden miteinander, die helfen sich einander und es ist einfach, es ist wirklich ein Miteinander, nicht nur, aber auch. Und ich glaube, wir müssen wieder miteinander sein. Sonst schaffen wir das jetzt alle nicht, weil sonst haben wir Angst, sonst fangen wir an zu lügen, weil uns die Verzweiflung dazu zwingt. Ich bin bei keiner Social-Media-Plattform, das muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe das nie über mich gebracht, weil mir das genauso wie das Wort Zeitenwende ein zu großes Thema ist. Ich habe das nie in meinen Kopf eingebracht, dass da Milliarden von Menschen sich gegenseitig Dinge erklären. Ich mache das immer nur lieber von Face to Face, weil ich es dann verstehe. Wenn mir irgendjemand a short message schickt, dann ist das praktisch. Aber es kann nicht den menschlichen Denkvorgang ersetzen. Und man sieht ja, wie katastrophal das ist. Und ich verstehe das immer nicht an Menschen, die auf solchen Plattformen unterwegs sind, die heute das behaupten und morgen das. Entschuldigung, das ist ja jeden Tag ein Versagen. Für mich ist das jeden Tag ein Versagen, wenn du sagen musst, ah, gestern habe ich das gesagt, heute sage ich das, morgen sage ich wieder das. Das ist ja kein Leben. Das ist an Menschen ohne Überzeugung, die jeden Tag wieder was Neues behaupten und jeden Tag wieder ihr Versagen zuspachteln mit irgendeiner neuen Meinung. Oder dann anfangen, Meinungen zu manifestieren, damit sie eine Meinung haben. Aber das ist ja keine Bildung einer Meinung. Das ist ja armselig. Also ich halte es für armselig, es tut mir leid. Natürlich wird es Menschen geben auf Facebook, die total tolle Sachen machen. Das will ich nicht ausschließen. Wie gesagt, das Leben ist nicht schwarz und weiß. Aber was man so hört als Nicht-Beteiligter, ist eigentlich armselig. Tut mir leid.
Aber insofern wäre es eine schöne Zeitenwende, wenn es so käme, dass das Ganze, jetzt haben wir das Thema KI noch mit dazu, alles wird immer noch technischer und andere Dinge entscheiden, nur nicht der Mensch. Wenn es wieder hin zum Menschlichen gehen würde, face-to-face, zusammen sitzen, wenn das wieder einen Stellenwert bekäme, in Zeiten, wo eigentlich, obwohl wir uns jeden Tag schreiben können, eine gewisse Entfremdung stattfand.
Um jetzt pathetisch zu sein, ja, einen größeren Stellenwert. Weil es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Ich stelle vor allem bei ganz jungen Menschen, mein Neffe ist jetzt 17, fest, dass dieser Zusammenhalt in der Gruppe wieder sehr wichtig ist. Also es gibt schon eine Generation von Menschen, die das wollen und die jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag vom Fernseher hängen oder so, sondern die sich auch noch treffen und die Dinge miteinander machen. Aber es sind zu wenige. Mhm. Es müssen wieder mehr werden. Und die Leute müssen auch wieder offensiver aufeinander zugehen.
Das Trügerische ist ja so, Social Media, sagt der Name schon, Social und Media, gaukelt mir ja Nähe vor. Ich sehe da und andere Menschen, die gleichen Menschen, aber der ist ja nicht wirklich da.
Darf ich was sagen?
Ja, bitte. Deswegen sind wir da.
Ich lasse mir Nähe vorgaukeln. Jeder Mensch hat die Wahl zu entscheiden, was er tut. Schwäche lasse ich da nicht gelten.
Wenn es mir bewusst ist, ist ja vielen nicht bewusst.
Ich glaube nicht, dass einem das nicht bewusst ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube an die Menschen, dass sie eine gewisse Vernunft haben. Ich glaube an sich an die Menschen. Aber es ist der bequemere Weg.
Ja.
Und es ist vor allen Dingen, da haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen, es ist eine Möglichkeit, sich größer und wichtiger zu machen, als man ist. Und das ist armselig, weil ich kann auch in die Welt ausgehen und einfach wirklich was leisten. Dann bin ich auch wichtig und dann bin ich wirklich wichtig. Aber ich bin nicht wichtig, weil ich irgendwas behaupte oder weil ich irgendwas anziehe. Das ist nicht wichtig. Es ist schön. Ich liebe schöne Kleidung. Ich liebe schöne Menschen. Aber nicht, wenn sie hohl sein.
Weg vom Schein hin zum Sein. Das wäre eine schöne Zeitenwende.
Ja, super. Wunderbar. Herrlicher Spruch.
Wir hätten einen letzten Themenblock. Da steht zu Tirol drüber. Sollen wir überleiten?
Können wir gerne überleiten. Wir haben jetzt Tirol schon immer wieder eingeflochten gehabt.
Eben.
Aber total gern, ja.
Magst du die Frage stellen, die dir, die du aufgeschrieben hast?
Nein, für mich, es, wie gesagt.
Okay, dann nicht, dann mach ich es.
Nein, es war schon so viel, es war schon so viel drinnen, finde ich. Trotzdem, also ich möchte es jetzt nicht so kleinbürgerlich haben, gell, aber wie empfindest du Tirol? Ist das für dich ein Klischee? Oder ist das für dich ein Heimatbegriff? Oder wie siehst du das?
Darf ich reingrätschen?
Heimat ist ein
Vorwort. Darf ich reingrätschen? Du musst wissen, unser Podcast ist nicht nur Geschichten erzählen. Unten drunter ist immer die große Frage, was macht denn dieses Tiroler, Tirolerin-Sein eigentlich aus? Weil wir sind ja so unfassbar identifikationsstarkes Volk. Was macht das aus?
Ja, wir sind und Patrioten. Wir haben den Andreas Hofer gehabt.
Aber du hast kritisch,
nicht,
gell? Das
wollte ich nicht sagen.
Von unserer Seite her.
Ja, von eurer Seite. Ja, ja. Nein, also ich muss dazu sagen, auf meiner Vita steht, geboren und aufgewachsen in Tirol, schon früh gelernt, auf Berge zu kraxeln. Mhm. Und das stimmt. Wenn ich jetzt das Wort widerborstig noch einmal verwenden darf, glaube ich, dass es auf den Tiroler an sich sehr gut passt. Das Wort, das dem Tiroler am nächsten ist, ist das Wort Nein. Weil egal, was du zu einem Tiroler sagst, was ein Frock schießt, als erstes einmal nein. Aber dann fängt er an nachdenken. Ich glaube schon, dass der Großteil der Tiroler nachdenken anfängt, wenn er nein gesagt hat, weil es kommt dann oft schon am nächsten Tag, du, das könnte man jetzt echt machen. Lass es uns tun. Und was ich sehr schätze, wobei das trifft jetzt nicht nur auf die Tiroler zu, aber auf die Tiroler, die ich kenne, dass sie sehr, wie soll ich sagen, also sie arbeiten tatsächlich gern. Also das sind so Buckler, hat mein Papa immer gesagt. Die sporteln irrsinnig gern und wenn sie sporteln, buckeln sie auch noch, weil da machen sie nur das Tollste und das Beste.
Mir zwar nicht.
Ich tue gern sporteln. Ich habe immer gern gebuckelt beim Sport, jetzt weniger, aber früher irrsinnig gern. Und natürlich ist Tirol ein Bundesland, das sehr geprägt ist vom Fremdenverkehr. Und das ist die Kehrseite. Mhm. Da gibt es einfach auch den Tiroler, der sich so vertraut und irgendwie verpixelt, ich muss es so nennen, weil du kannst sie ja dann auch wieder aufdröseln. Es ist ja nicht so, sie sind nicht für immer verdorben. Mhm. Sie sind verpixelt, weil es halt schon ein gutes Geld ist, was man damit macht. Wir haben die Biefkesager gedreht und die ist nach wie vor aktuell. Aber ich glaube, dass es in der jungen Generation besser wird. Die wollen wieder Qualität, die wollen wieder Authentizität, die wollen einfach nicht mehr so ein Clown sein, der sich da verstellt mit der roten Nase, die Leute irgendwie lustig macht. Mhm. Ich denke, dass das stelle ich fest, das ist eine Tendenz, die zurückgeht. Natürlich gibt es das immer noch. Weil man muss ja die Investitionen, die man gemacht hat, muss man ja irgendwie wieder einbringen. Es hat ja eine Zeit gegeben, da ist so irrsinnig investiert worden in Wellness und keine Ahnung in was. Das muss ja wieder einer, weil sonst gehe ich ja ein, es sind ja während Corona eh genügend Betriebe eingegangen. Deshalb, ich verstehe das schon. Natürlich, meine Mutter war ja auch Geschäftsfrau. Und es ist auch so gewesen, wenn jetzt mal eine Kundschaft ungehalten angerufen hat, musste man auch freundlich sein, weil das war eine Kundschaft. Mhm. Etwas, was mir zum Beispiel im Einzelhandel oder Einzelhandel in die Geschäfte oft abgeht, wenn man reingeht, dann ist ein junges Mädchen drinnen und telefoniert. Dann wird der Kunde wird erst einmal ignoriert, dann telefoniert man fertig und dann schaut man einmal, ob der Kunde eh selber das findet, was er will. Das ist zum Beispiel etwas, das ist die andere Seite. Ja, das ist mir dann zu wenig, weil Dienstleistung ist eine Dienstleistung. Und wenn ich den Beruf mache, dann soll ich ihn genauso mit Begeisterung machen, als wir eine Schauspielerin, die auf der Bühne steht. Weil wenn die auf die Bühne rausgeht, denkt man, heute mag ich den Text nicht aufsagen, jetzt sage ich irgendwas anderes oder ich sage gar nichts, ich bleibe jetzt einfach einmal stehen. Sind wir wurscht da unten. Das ist eine Einstellung, die mir jetzt fern ist. Ich kann sie auch nicht nachvollziehen, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also dieses Laissez-faire, was da manchmal so diesem anderen Extrem, dieses Galligen, sagt der Tiroler, gegenübersteht, ich finde, wenn man da einen Mittelweg finden tät, dass man wieder authentisch ist, man kann ja einmal grantig sein, man kann ja einmal eine Kundschaft nicht angrinsen mit weißen Zähnen, sondern einfach nur höflich sein, wenn man keinen guten Tag hat, ist alles zu akzeptieren. Aber das eine und das andere auf einen Mittelweg zu bringen, da sollten die Tiroler noch ein bisschen dran arbeiten.
Aber das heißt, in einem Land, wo der Gast König ist, ist widerspenstig sein ein bisschen und Nachsagen ein guter Rat?
Ja, ja. Das war nicht schlecht, wenn das Nah manchmal einfach auch andere treffen darf, nicht nur die Einheimischen, sondern vielleicht auch mal zum Gast Nah sagen. Ich denke mal, es hat einmal eine Zeit lang gegeben, da waren immer diese Meldungen im Radio, dass irgendwelche Wahnsinnigen aus keine Ahnung wo, die zu viel getrunken haben, Hotelzimmer zerstört haben. Ja, das hat man halt so gehört, aber dass man mal so einen dann ordentlich rausschmeißt und sagt, du hast jetzt ein Hausverbot, wird vielleicht vorkommen sein, aber das hat man nie gehört. Und das ist dann natürlich auch so, ja, wir müssen dann schon, also in der Berichterstattung, sie können den schon rausschmeißen, aber erfahren sollte es dann halt niemand, weil dann kommen halt nächstes Jahr vielleicht
weniger, 2%.
Ja, 2% weniger, weiß es nicht. Das ist, natürlich ist das jetzt ein Klischee, was wir da aufbauen. Ja. Aber,
und Klischees haben oft einen wahren Kern.
Ja, wie gesagt, ich habe die Biefke-Saga gespielt und ich habe ja da auch recherchiert und ich bin mit diesen Mädels in diesen Stuben gewesen, wo 4 Stockbetten, zum Teil 6 Stockbetten drinnen waren auf 10 Quadratmeter. Ich weiß es nicht, ob es das heute noch gibt. Das kann ich nicht behaupten. Man hört es. Es muss nicht wahr sein. Bedankt euch bei Social Media. aber damals war es so. Und das war Menschen unwürdig. Und es ist, wenn das wirklich nur so stattfindet, das hat vor 2-3 Jahren einen Skandal gegeben mit Skilehrern, die in irgendeinem verschimmelten Keller gewohnt haben. Natürlich, die Menschen müssen ja Geld verdienen. Ja? Sie müssen ja von irgendwas leben. Sie müssen was zum Beißen haben. Aber die Art von Benutzung, aber die wird auch nicht nur in Tirol vorkommen, das wird in Salzburg oder in Wien, wo auch immer so Fremdenverkehrsboom ist. Ja. Ich meine, ich kenne das noch, du wirst das vielleicht auch kennen, als Osttiroler, mein Freund erzählt mir das oft. In die ersten Jahre, wo der Fremdenverkehr gekommen ist, haben die Kinder im Sommer in den Keller ziehen müssen und die Zimmer sind vermietet worden. Also sie verkaufen ihre Betten und schlafen im Stroh.
Ja.
Das ist einfach auch so ein bisschen eine Tiroler Eigenart. Wir stellen uns selber total zurück, damit die anderen einen Luxus haben und das ist bis in die ländliche Bevölkerung gegangen.
Ja,
also das ist kein Ding von, das ist kein modernes Ding, sondern es hat sich, glaube ich, von Anfang an so aufgebaut.
Ja, dass das immer noch ist. Begleitet diese Anna immer noch? Herrscht du das immer noch heutzutage? Ja,
total. Es ist lustig. Ich werfe das Wasser. Und es ist lustig, je nachdem, wo ich bin. Innsbruck Ost ist die Anna.
Echt?
Innsbruck West ist die Mitzi aus 4 Frauen und ein Todesfall. Wirklich, es ist lustig.
Echt?
Ja. Wenn ich im Ost-Einkaufszentrum bin, kommt nur die Anna daher. Wenn ich im West-Einkaufszentrum bin, also im Einkaufszentrum des Westens, dann kommt die Mitzi.
Echt?
Ja.
Spannend.
Ja,
das heißt, im Oberland ist die Mitzi?
Schaut so aus, ja. Ja.
Dabei hat jetzt gemeint, im Oberland, die Mitzi war ja doch der resolute.
Naja, der Oberländer ist schon recht resolut, oder?
Sollte man mal nachfragen, recherchieren.
Ja, aber die war ja anders am Gas. Die war ja.
Ja, die war schon so am Gas.
Ja?
Ja, schau mal, wie die im Auto fahren, da warst du, wie die am Gas.
Ich hatte jetzt eher ins Unterland tun.
Es ist aber so. Also ja. Wirklich, die Anna ist.
Das finde ich gut.
Ja. Naja, wir haben im Zillertal gedreht, das darfst du nicht vergessen.
Ja, ja.
Also, das Zillertal war ja indirekt betroffen an diesen Dreharbeiten zu Anna.
Na, Wahnsinn. Ja. Das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her und das hörst du immer noch.
Ja. Ja, tatsächlich. Die Anna, es ist auch, du wirst lachen, ganz viele junge Leute schauen sich jetzt die Biefke-Saga an. Mhm. Man kann die inzwischen ja auch streamen. Man muss ja nicht mehr DVD kaufen. Ich bin immer sehr überrascht, ja.
Sie ist zeitlos. Ich finde, sie ist zeitlos, auch wenn ein paar Dinge schon wieder überholt worden sind. Also die Realität ist
viel krasser. Die Realität hat den Film schon lange eingeholt, ja, inklusive Müllhalden unterm Gras. Es ist ja, hat ja alles stattgefunden. Ne?
Ich glaube, kaum ein Autor kann so vorausdenken, wie es die Realität dann macht für einen, so kreativ sein, das glaube ich. Ja.
Da hat übrigens beim vierten Teil, der Werner Masten, der mich dann sehr beeinflusst hat, hat Regie geführt.
Ach so.
Ja, das war ja auch so.
So schließt sich der Kreis.
Da haben ja auch Feuernacht-Geschichten stattgefunden.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Im vierten Ging Teil. In die Richtung. Ein bisschen Dystopie.
Ja, wobei, man muss sagen, die verkaufte Heimat als Trilogie natürlich, sage ich jetzt mal, nicht so utopisch war, sondern die ist ja wirklich geschichtlich untermauert. Ne? Und das wird ja auch sehr oft gespielt. Also diese Optionsgeschichte ist ja erst letztes Jahr in Südtirol in Lana gespielt worden. Und ich glaube, das beschäftigt die Südtiroler eben nach wie vor sehr, auch noch die Option, die ja der Feuernacht vorausgegangen ist.
Ja.
Ich glaube, rein zeitlich, ich sehe die Uhr gerade nicht, aber mein Bauchgefühl sagt man, wir sind...
Dein Bauchgefühl sagt, ich darf jetzt auf den hellgrünen Knopf drücken.
Noch nicht. Noch nicht.
Dein Bauchgefühl sagt 55 Minuten und 44 Sekunden.
Ich hätte jetzt eine Stunde geschätzt, das heißt, ich bin da relativ nah dran gewesen.
Jetzt kann man die fragen oder die schnellen. Oder?
Jetzt geht's los.
Nein. Jetzt wollte ich einmal kurz zusammenfassen und fragen, ob ich es richtig verstanden habe. Also wichtig, was ich von dir heute mitnehme. Wichtig sein, wäre einmal neugierig sein auf die Welt, ein bisschen was Neues anschauen, mutig sein, dem eigenen Bauchgefühl folgen, bei sich selber sein. Weil Authentizität, unfassbar schwieriges Wort, schon einfach einen Wert hat und uns vielleicht auch durch schwierige Zeiten durchbringen kann. Und Glück braucht man auch ein bisschen.
Und Resilienz. Mhm. Das braucht man im Leben.
Das nehme ich genauso mit, wenn ich das darf.
Gerne.
Und dass Mittiroler wieder borstig sein, hat einen guten Grund. Nehme ich auch noch mit.
Ja, aber Mittiroler sind auch lustig und Mittiroler sind auch froh.
Passt. Nehme ich genauso mit.
Das müssen wir genauso stehen lassen.
Das ist perfekt. Yeah. Dann darf ich mich für diese Mischung bedanken. Danke für diesen Gedankenanstoß. War ein wunderbares Gespräch. Sehr, sehr spannend. Unfassbar vielseitig. Wir hätten bei jedem Thema noch viel mehr fragen können. Wir hätten auch mehr Fragen notiert, aber...
Schrecklich. Ich rede einfach so viel.
Das wenn ist
ihr
super. Du bist ein unfassbar dankbarer Gast. Das ist hervorragend.
Nein, total lässig.
Es ist super.
Wie gesagt, unser Lieblingsgast.
Ja. Du hast Osttiroler Wurzeln.
Beide Eltern, ja.
Ah, und du bist ein Nordtiroler.
Ja, Nordtiroler.
Ein gebürtiger
Nordtiroler.
Ja, gut. Ich bin eine Wahl-Südtirolerin lang gewesen, also haben wir ja alles am Tisch gehabt. Wir waren allumfassend tirolerisch.
Genau. Ja, besser geht's ja gar nicht.
Besser geht's nicht. Deswegen schreiten wir langsam zum Ende. Darf ich stehen? Ah, du magst die Jaufenthaler Krippe noch fragen?
Nein, das war.
Ja, die Jaufenthaler Krippe, das kann ich euch erklären. Das war ein Onkel meines Ex-Mannes, weil mein Name Jaufenthaler, das ist ja nicht mein eigener, sondern ein angeheirateter, aber inzwischen mein eigener. Und dieser Onkel war ein begeisterter Bastler und der hat die Jaufenthaler Krippe gemacht. Und wie ich noch ein ganz junges Mädchen war, habe ich da die Engelin gesungen und gesprochen. Und der Harald Schrott, der inzwischen auch ein sehr bekannter Schauspieler ist, hat da auch die Hirten gesprochen. Also das waren so unsere ersten Wege zum Theater, die Jaufenthaler Krippe.
Cool. Peter, bist du zufrieden?
Absolut, bin voll zufrieden.
Du wolltest noch was zur Gitarre fragen?
Nein, ich weiß ja, du bist aufs Konz gegangen, gell? Und du hast Gesang gemacht, oder?
Ich habe Gesang studiert, ich habe Gitarre an der Musikschule gelernt und habe auch Kontrabass gespielt, einmal eine Zeit lang und Trompete, aber Wahnsinn. Das nur so peripher, weil mein Mann da so ein Multi-Instrumentalist war und der ja Musiklehrer war. Und habe mich da genauso ausprobiert wie sonst.
Also ja, cool.
Sachen ausprobiert.
Also ganz ehrlich, ich bin voll umfänglich zufrieden.
Perfekt. Dann am Ende ganz, ganz schnell. Du bist unsere Expertin für entweder Nordosttirol oder Südtirol. Also Nordosttirol ist eins und dann Südtirol. Essen, lieber Nordosttirol oder Südtirol?
Asiatisch.
Skifahren, lieber in Nordosttirol oder Südtirol?
Ich fahre nicht mehr Ski.
Langlaufen?
Nicht.
Auf den Berg gehen?
Auch nicht.
Wein?
Auch nicht, ich trinke nichts.
Kulturszene, Nordost oder Südtirol?
Alle drei, wichtig.
Theater spielen, lieber oben oder unten?
Oh, das ist schwierig. Ich habe eine Zeit lang extrem gerne in Südtirol Theater gespielt, weil die ja eine ganz eigene, sage ich jetzt einmal, Theaterkultur haben, weil sie so lange kein Profi-Theater gehabt haben, kein deutsches. Und ich war ja mehr oder weniger beim Aufbau vom deutschen Profi-Theater in Südtirol hautnah dabei, mit dem Erich Innerebner. Ich war auch, sage ich mal, wie das VBB, das Profi-Theater, das deutsche in Südtirol gegründet worden ist, war ich eine Frau der ersten Stunde. Und deswegen habe ich sehr, sehr gern unten Theater gespielt, aber vor allem mit den damaligen noch Laiendarstellern, die einfach so viel Lust gehabt haben. Und das war eine schöne Zeit. Ich habe es geliebt.
Wasser lauwarm, Nord- oder Südtirol?
Das Wasser in Nordtirol ist besser.
Okay. Das ist ein schöner Schluss. Vielen lieben Dank für ein wunderbares Gespräch. Du warst die erste und beste Gästin, hatte ich falsch gesagt, der beste Gast, den wir bis dato hatten. Und ich darf dich jetzt bitten, deines DJ-Amtes zu walten, bitte auf den limettengrünen Knopf. Dankeschön.
Schön,
oder?
Ja, voll. Super, vielen Dank. Sehr cool.